Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Dienstagabend am Mikrofon. Michael Brunner. Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Das hat der Antoine de Saint-Exupéry mal gesagt. Oder anders, es schadet ja sicher nicht, die Schweiz mal aus dem Blickwinkel von jemandem anzuschauen, der eine andere Schweiz sieht.
Doppelpunkt. Forum.
Im Doppelpunkt treffen sich heute Abend drei Menschen, die sich vor 5 Jahren zum ersten Mal hier im Radiostudio getroffen haben. Die Kaniga Balakumar, der Nuran Sherifi, und der Kamerun Kamil. Die drei sind Schweizer, ihre Wurzeln sind aber tamilisch, mazedonisch oder irakisch. Alle drei haben also einen anderen kulturellen Hintergrund. Und sie sind immer wieder zu Gast im Studio, redend mit der Christine Hubacher über Sachen wie Familie, Beruf, Betto, Wohnen oder ganz banal über das Kochen oder Sünneln. Wobei banal eben gerade nicht, weil alle drei haben einen anderen Blickwinkel auf den Schweizer Alltag. Und genau darum heisst die Sendereihe euch «Andere Blicke im Schweizer Alltag». Heute Abend kommt es zum 21. Mal zum Gespräch. Eine Jubiläumssendung, die übrigens gerade vor der Sendung hier im Studio schon ein bisschen gefeiert wurde. Christine Hubacher.
Genau. Und weil wir schon ein bisschen gefeiert haben, sind wir jetzt auch noch ganz überraschenderweise um einen kleinen Publikum gekommen, der gesagt hat, jetzt bleiben wir gerade da, wenn die Sendung anfängt, und schauen zu. Und sitzen sie natürlich auch hier in der Runde. Meine Gäste, die Hauptpersonen möchte ich vorstellen, Kaniga Bhuvaneswaran Balakumar. Sie arbeitet in einer Bank und bildet sich zusätzlich an einer Fachhochschule zur Betriebsökonomin aus. Sie hat Kind und Mann und ist 24. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Sri Lanka. Dann Nuran Sherifi, sie hat lange ein Schuhfachgeschäft geleitet. Nach der Geburt des zweiten Kindes ist sie daheim geblieben, ist jetzt aber wieder am Umschauen. Frau Sherifi ist 30, ihre Eltern kommen ursprünglich aus Mazedonien. Dann der dritte im Bund ist der Kameran Kamil. Er ist als junger Mann aus dem kurdischen Teil des Irak geflüchtet. Er ist 48, hat 3 Kinder und arbeitet als Nachtbetreuer in einem Asylzentrum. Als wir vor 5 Jahren mit dieser Runde gestartet sind, wenn ich so zurückschaue, ich schaue in eure Gesichter, und ich habe euch natürlich jetzt 5 Jahre immer begleitet, aber wenn ich ganz am Anfang zurückdenke, habt ihr euch alle natürlich verändert, alle sind ein bisschen älter geworden, aber es ist schon viel passiert. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt in diesen 5 Jahren, was ist so das Markanteste bei euch, was sich verändert hat, jetzt mal abgesehen von den Kindern, alle von euch haben Kinder bekommen, jetzt mal abgesehen von den Kindern, wo ganz klar ist, dass die ein Leben sehr verändern. Was ist so das Markanteste, Kaniga Bhuvaneswaran?
Also bei mir hat viel beruflich geändert. Ich habe lange nichts gefunden und habe nicht recht gewusst, was ich jetzt so machen soll. Dann habe ich die Berufsmatur angefangen, die erfolgreich abgeschlossen. Und dann habe ich eine Praktikumsstelle auf einer Bank bekommen. Die habe ich dann auch abgeschlossen und jetzt habe ich eine feste Anstellung auf einer Bank und mache noch zusätzlich die Fachhochschule.
Also ihr habt jetzt wirklich die feste Stelle, ihr habt Berufsmatur geschafft, ihr seid an der Fachhochschule. Jetzt habt ihr so das Gefühl, jetzt seid ihr richtig aufgestellt, jetzt geht es los.
Ja, genau.
Wenn man bei euch schaut, Nuran Sherifi.
Ja, wenn man bei mir schaut, sieht man es einfach. Das Entscheidendste in den letzten 5 Jahren ist, dass ich, wie soll ich sagen, in religiöser Hinsicht ein bisschen, ja, man kann sagen, religiöser geworden bin oder emotionaler religiöser geworden bin. Und die Krönung vom Ganzen war, dass ich mich für ein Kopftuch entschieden habe und jetzt seit 1,5 Jahren Kopftuchträgerin bin.
Das ist auch für euch, ist das so das Markanteste?
Das ist das Markanteste. Das hat bei mir ziemlich eine Welle ausgelöst, muss ich sagen, ja.
Bei euch, Kameran Kamil, ja. In diesen 5 Jahren?
In diesen 5 Jahren eigentlich suche ich meine bessere Chance, am Arbeitsplatz zu bekommen. Aber es hat sich nicht geändert. Und ich bin seit 12 Jahren in diesem Bereich, arbeite ich in diesem Bereich. Ich habe versucht, anstatt Nachtwache zu machen, eine Arbeit im Tagsteam zu bekommen.
Also man muss sagen, die arbeiten seit vielen Jahren einfach zur Nacht,
ja, Nachtwache,
als Nachtwächter,
ja,
im Asylzentrum.
Ja, als Vater 3 Kinder, ich freue mich, dass ich einmal am Tag diese Möglichkeit gehabt hätte, dass ich arbeiten könnte. Aber bis jetzt ist es nicht geklappt. Und ja, das ist...
Wenn ich so ein bisschen an die ersten Sendungen zurückdenke, dann habt ihr dort auch noch ein bisschen anders, auch noch ein bisschen hoffnungsvoller. Es wird sich dann wirklich etwas ändern. Ist es so, in der letzten Zeit habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ihr habt die Hoffnung fast ein bisschen aufgegeben.
Ja, Hoffnung habe ich nicht, aber ich bin immer am Versuchen, das ist klar. Man weiß es nicht, vielleicht morgen jemand ruft mich an und sagt, ja, wir wollen dich haben, man weiß es nicht.
Man weiß es
ja
nicht.
Das ist, der Arbeitsmarkt ist immer wie Wasserwelle. Heute ist, gibt es keine Möglichkeit und morgen gibt es eine Möglichkeit. Deswegen lebe ich immer mit Hoffnung.
Jetzt können Hörerinnen und Hörer Fragen an die 3 Gäste stellen, die hier in der Runde sind. Etwas, was sie schon lange immer Wunder genommen hat und hier jetzt können fragen. Das Telefon ist offen, ihr landet nicht gerade mitten in der Sendung, sondern bei Michael Brunner im kleinen Studio. Die Nummer ist 0848 440 222. 0848 440 222. Wenn ihr Fragen habt an die 3 Gäste. Ihr könnt aber eure Frage auch auf ein Mail tun und das schicken. Und dann sage ich noch schnell die Mailadresse. Doppelpunkt. Und das ausgeschrieben. doppelpunkt@drs1.ch. Es hat ja heute am Nachmittag haben wir schon so einen Aufruf gemacht und da hat es schon erste Mail gegeben. Und da ist zum Beispiel eine Frage gekommen, was heisst, was ein Herr geschrieben hat, der sagt, bei meinen tamilischen Nachbarn, einer Flüchtlingsfamilie, sehe ich immer Folgendes. Und zwar fällt mir auf, dass der Mann immer vor der Frau geht und die Frau läuft ein paar Meter hinten dran und schleppt en plus noch die Einkäufe. Und er fragt sich, sind eigentlich tamilische Männer Machos und die Frauen nicht gleichberechtigt? Was sagen ihr dazu, Carniga und Vanessa Varan?
Also ich sehe das ja selber auch viel, dass die Frauen hinter dem Mann nachlaufen. Also es ist so, dass je nach Familie verschieden ist. Also jetzt, zum Beispiel bei meiner Familie ist das nicht so. Also schon meine Eltern, die laufen Hand in Hand rum und ich selber auch. Und also wir haben schon viele Leute angefragt, wieso meine Eltern so rumlaufen.
Also dort werden dann gefragt, warum eure Eltern Händchen halten,
ja,
und rumlaufen.
Weil das ja nicht normal ist.
Also normal ist der Mann vorne und die Frau hinten.
Ja, also ich weiss nicht, ob das normal ist, aber das ist, also das sieht man so. Aber dass die Frau unterdrückt wird vom Mann, also es gibt das, das gibt es sicher auch, aber jetzt in der heutigen Generation ist man gleichberechtigt und ich kenne es von meinem Elternhaus, kenne ich das nicht, dass die Frau unterdrückt wird. Also in der ganzen Familie sind die Frauen gleichberechtigt.
Reden wir doch noch darüber, warum die Frau, wenn sie schon hinter einem Mann läuft, wenn man sagt, gut, das ist also traditionell und bei den Jüngeren nicht, wieso muss sie auch noch die schweren Einkäufe tragen?
Also das sehe ich eigentlich selten. Also ich sehe schon mehr, dass Männer die Einkaufstaschen tragen. Es gibt halt vielleicht Männer, die die Frauen, also eben, die vielleicht die Macht ausspielen wollen und die Frauen das machen.
Mir sagt ihr das auch immer im klassischen muslimischen Lebenskreis, dass man das auch beobachtet, Frau Scherifi?
Ja, das hört man immer wieder. Also, mein Mann hat immer einen Witz gemacht, wenn er auch irgendwo vor mir war, hat er gesagt, ich schicke dir eine Postkarte hinten nachher. ich muss sagen, das ist eben vielleicht bei den älteren Generationen, ich habe das zum Beispiel bei meinen Grosseltern gesehen, das hat sicher damit auch zu tun, dass die Frau einfach nicht den gleichen Stellenwert hat wie der Mann. Oder dass, wenn man unterwegs ist und jemand vielleicht noch jemanden trifft oder jemand etwas noch muss fragen, dass das sicher der Mann erledigt. Also, dass man die Frau ein bisschen im Hintergrund behaltet, dass sie nicht zu viel Kontakt hat mit anderen Leuten zum Beispiel. kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ein bisschen die Gedanken dahinter waren. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank, das ist auch heutzutage nicht mehr so der Fall. Also jetzt in unseren Kreisen. Hier in der Schweiz sowieso nicht.
Könnt ihr das so sagen, hier in der Schweiz sowieso nicht?
Also jetzt, von den Leuten, die ich kenne, muss ich sagen, könnte mir nicht spontan, kommt mir niemand spontan in Sinn, wo ich muss sagen, ja, die tun das so praktizieren.
Was würdet ihr denn sagen, Kameran Kamil, kurdische Kreise? Wie ist denn dort? Aber gibt es das so, der Mann läuft voraus und die Frau läuft hinten drin?
Ja, ich glaube, wir kommen daran an. Die kurdische Nation ist... Wir sind 40 Millionen. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Meinungen und auch kulturelle Unterschiedheit zwischen dieser, man kann sagen, Stämme oder Familien. Aber ich persönlich, ich komme aus einer Familie, sehr, sehr offene Familie. Und die Frauen bei uns haben sehr, sehr recht. Beispiel, jetzt, wir sind 4 Geschwister, 3 Brüder und 1 Schwester. Aber meine Schwester hat mehr Priorität als wir 3 Brüder. Das ist uns ist klar.
Wieso? Ja. Was heißt das, sie hat mehr Priorität? Weil das, nämlich,
ich glaube, der Gewicht, Menschengewicht hat nicht mit weiblichem oder menschlichem zu tun. Das hat mit Charakter zu tun und mit Intelligenz zu tun. Es ist nicht unbedingt eine intelligente Frau muss hinter ihr Mann stehen. Oder ein dummer Mann vor ihrem Mann oder ihrer Frau stehen. Wer intelligenter ist, wer breitere oder größere Ideen hat, sollte ganz vorne sein. Meine Seite her und in der Familie ist auch immer so gewesen.
Aber Kameran Kamil, wenn man das zu Ende denkt, würde heissen, quasi der, der intelligenter ist, läuft vorne. Das kann sie auch nicht sein.
Ja, das ist bei uns Bildung ist sehr, sehr wichtig. Alles Kind, mein Vater hat sich sehr daran konzentriert. Und meine Schwester war am besten in unserer Familie, dass sie ihre Schule abgeschlossen hat. Und deswegen bei meinem Vater hatte sehr, sehr größeres Gewicht als uns, als Söhne oder Männer.
Also, sie zählt ja mehr, weil sie universitär ist.
Aber es gibt Familien, die sind ganz anderes. Besonders die Familien, die sehr religiös abhängig sind.
Wie sieht das hier?
Ja, aber es gibt Familien, die Frauen überhaupt nichts zu sagen haben.
Das kennt ihr auch, Frau Scheriffi.
Bei mir nicht.
Nein. Bei euch sicher nicht.
Ganz sicher
nicht. Bei euch sicher nicht. Also, es ist eine Frage von der Religion. Wenn man streng religiös ist, dann haben es die Frauen ein bisschen schwieriger. Oder schwer.
Also ich denke nicht, die Religion ist der Punkt oder das Problem, sondern die Tradition. Und ich denke, viele Leute, also vor allem auch in der muslimischen Welt oder in der muslimischen Religion, denke ich, tut das ein bisschen verwechseln oder ein bisschen missverstehen. Das merke ich in meinen Kreisen und auch aus Leuten aus anderen Ländern sehr stark, dass man das Gefühl hat, dass die Frau eben weniger wert ist. Aber ich und mein Mann leben sehr religiös. Er ist auch sehr religiös, ich bin auch sehr religiös. Und das ist bei uns nie ein Thema, wer mehr Recht hat oder sollte haben oder wer nicht. Also, ja, ich muss sagen, ja, bin ich modern vielleicht, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Für uns ist das so normal, dass das kein Thema ist.
Gut, ich habe hier eine weitere Frage. Das Telefon ist weiter offen. Wenn ihr eine Frage habt an die drei, die hier in der Runde sitzen, 0848 440 222 ist die Telefonnummer, wo der Michael Brunner Fragen entgegennimmt. 0848 440 222. Dann haben wir hier ist ein Mail reingekommen. Das geht an euch, Frau Scheriffi. Offenbar hat der Herr Pfister ist auf die Internetseite schauen, wo man Bilder von euch sieht. Und hat gesehen, dass ihr ein Kopftuch tragt. Und er sagt, wieso macht ihr das mit dem, sie manifestieren sich mit ihrem Kopftuch so quasi ausdrücklich. Also, ihr wollt etwas ausdrücken und mit dem auch ausdrücken, ich gehöre nicht dazu.
Ja, ich kann Herrn Pfister nicht recht geben. Und zwar, weil ich das nicht ausdrücken, dass ich nicht dazugehöre, sondern ich fühle mich sehr dazugehörig. Vielleicht war die Farbe nicht so gut, es war rot, glaube ich, auf den Bildern.
Ich glaube, es geht nicht um Farbe.
Es geht nicht um Farbe, nein. Nein, warum dass ich das mache, ist eigentlich gar nicht etwas, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Man sieht es halt öffentlich, weil es ein Kopftuch ist, weil ich es auf mein Kopf trage. Aber meine Entscheidung war wirklich zutiefst persönlich gewesen, dass wirklich auch mein Mann sehr überrascht ist von dieser Entscheidung. Meine gesamte Familie, meine Schwester haben sogar gemeint, ich sei nicht mehr ganz normal, dass ich diesen Schritt machen will. Mir war auch sehr klar bewusst, was dieser Schritt für mich für eine Bedeutung hat. Eben wegen der Öffentlichkeit, wegen dem Berufsleben, wegen meinem Alltag. Aber ich muss sagen, für mich ist das einfach ein Wert, den ich mich selber als vollständig gefühlt habe. Weil, ja, das ist wirklich etwas so extrem Persönliches, wo ich muss sagen, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Ich will nicht provozieren damit. Ich will meine Religion ausleben. Und aus diesem Grund bin ich auch wirklich öffentlich sehr engagiert und auch in verschiedensten Projekten. Aus diesem Grund will ich eben auch zeigen, dass man mit einem Kopftuch sehr wohl wirklich sehr normal kann leben kann, wie eine andere Frau, die kein Kopftuch trägt, auch.
Gut, ich sehe im Publikum Fragen.
Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass es nicht das Kopftuch ist, sondern der Blick. Und ich habe das Gefühl, wenn eine Frau geradeaus einem anschaut, dann ist es nicht so ein Problem. Wie habt ihr es mit dem Blickkontakt? Ich denke jetzt nicht, ihr schaut dem ganz klar an. Aber wie war das in der Generation von euren Eltern und Grosseltern? Habt ihr einem nicht angeschaut?
Das hat etwas, ja. Die Frau war allgemein eine zurückhaltende Person. Sie ist auch, was Öffentlichkeit anbelangt, nicht wirklich, ja, zum Beispiel nicht unbedingt berufstätig gewesen. Ist mehr halt für die Aufgaben daheim zuständig gewesen, wie Kinder ziehen und Haushaltung und alles. Und aus dem Grund hat man ja natürlich auch das Bild von der muslimischen Frau. Und die Vorurteile, die heutzutage rum sind, sind ja nicht für nichts da, finde ich. Es hat Begründung, es hat sehr viel, was schief läuft, es hat sehr viele Leute, die es falsch leben. Es hat sehr viele leider negative Beispiele, aber ich denke, nichtsdestotrotz sollte man einfach jedem Mensch eine Chance geben, für diesen Mensch kennenzulernen und erst dann eben ein Bild sich machen von diesem Mensch. Das finde ich sehr wichtig.
Ich schaue schnell zu Michael Brunner, ob es erste Reaktionen hat gegeben.
Also es kommt zwischen die ganzen Fragen, die dann nicht direkt mit der Schweiz zu tun haben, aber jetzt habe ich zum Beispiel gerade den Herrn Schiebig am Telefon gehabt, der mich gefragt hat, warum sieht man im Fernsehen in einer muslimischen Beerdigung nie Frauen, sondern immer nur Männer, hat er sich gefragt.
Gut, also einfach quasi das Feld auftun, in die Welt rausschauen, wenn wir schon zwei Muslime hier in der Runde haben. Wir fragen schnell der Kamera an Camille an einer Beerdigung. Eben, jetzt hat der Hörer gefragt, wenn man im Fernsehen eine Beerdigung sieht, hat man in der letzten Zeit jemanden die gesehen, wenn man nach Pakistan schaut. Man sieht keine Frau an diesen Beerdigungen.
Ja, das nicht nur in Pakistan, sondern in Irak ist auch. Aber es gibt auch bestimmte Orte für die Frauen, dass die Frauen sich treffen können und dort einfach die Trauer feiern. Besonders ist es im Haus des Todes. Sie sammeln sich dort.
Wie ist denn das eigentlich, Kameran Camille, wenn hier in der Schweiz jemand stirbt? Wo ist denn dort eure Frau? Geht sie mit euch an Beerdigen?
Nein, sowieso. Bis jetzt habe ich nicht erlebt, denn die sterben direkt nach Irak wird geschickt, überführt. Aber Trauerfeier haben wir hier in der Moschee oder an irgendeinem anderen Ort, weil es gibt viele Leute, nicht viele Leute, sondern bestimmte Leute, dass sie Atheisten sind, sie glauben nicht an der Moschee und sie einfach mit in einen Saal, man kann durchgehen. Es gibt zwei verschiedene Saal, ein Saal für die Frauen und andere Saal für die Männer.
Es gibt ja jetzt hier verschiedene Friedhöfe, wo man sich nach muslimischem Ritual beerdigen kann, eben schnell ausgerichtet nach Mekka. Und trotzdem wollen die Leute quasi in ihrer Heimaterde begraben sein.
Ja, das kommt von den Wünschen. Das ist Wünsche der Leute einfach. Die Leute wollen einfach nach Hause übergeführt werden.
Woher wettet ihr denn? Wo wettet ihr denn? In welcher Erde wettet ihr denn liegen?
Ja, das ist nur in Nordirak bei uns beispielsweise.
Ihr wettet, dass man euren Körper würde zurückbringen in Nordirak?
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ich habe erlebt, in Genf gibt es einen Friedhof. Aber ich weiß nicht, vor bestimmter Zeit ist das oder nicht. Bei uns, dieser Grab bleibt für ewig.
Geht es um das?
Ja.
Dass ihr für ewig wettet, ja, in diesem nordirakischen Boden liegen.
Jawohl, ja.
Wir haben einen Hörer oder eine Hörerin am Telefon, Michael Brunner.
Es ist eine Hörerin, Elisabeth Wolfensberger aus Immensee.
Guten Abend, Frau Wolfensberger.
Ja, guten Abend miteinander.
Ihr habt eine Frage.
Jawohl. Ich tue jetzt also, sie hat die ganzen 5 Jahre immer diese Sendungen verfolgen, mit sehr grossem Interesse. Und ich habe jetzt halt nochmal eine Kopfdurchfrage an Frau Scheriffi. Mir ist aufgefallen, dass sie so ziemlich nach dieser Geburt plötzlich mit dem Kopftuch angefangen hat. Und ja. Ich habe vorhin gehört, wie sie das betont hat, dass es mit ihrer Religiosität zu tun hat.
Ja.
Jetzt wollte ich eigentlich fragen, dass Erwachen oder Vertiefen von ihrer Religiosität, ob das mit dieser tiefgehenden Erfahrung von der Geburt von ihren Kind zusammenhängt.
Frau Scheriffi nickt.
Ja, das hat er sehr gut beobachtet. Also ich war schon immer religiös gewesen. Ich bin auch religiös aufgewachsen. Nur muss ich sagen, in unserem Elternhaus mehr auf die traditionellere muslimische Art. Mit dem habe ich dann ziemlich abgeschlossen, sage ich jetzt mal, während der Pubertätszeit, wo ich nicht so einverstanden war. Und bin ein bisschen allein auf die Suche nach meiner Religion gegangen. Und tatsächlich ist es so, dass meine erste Schwangerschaft mich noch mehr in diesen Weg gebracht hat, also in die religiöse Richtung, wo ich einfach gefunden habe, eine Schwangerschaft ist, und eine Geburt natürlich dann auch noch, und das Kind schlussendlich als Resultat, das ist so ein Wunder, da habe ich mich so gottesnah gefühlt, das ist sicher ein Schritt in die Richtung gewesen, und ab dann habe ich mir eigentlich angefangen überlegen, mit meiner Identität mich anfangen auseinandersetzen, wer ich bin, was ist wichtig für mich, was erzähle ich mal meinen Kindern, wie tue ich sie erziehen, all die Fragen, die ja bei jeder Mutter, denke ich, kommen, wenn sie Mütter werden, habe ich mich natürlich mit dem anfangen auseinandersetzen und so bin ich einfach Schritt für Schritt immer, wie soll ich sagen, eben wirklich Gott immer einen Schritt näher gekommen und bei der zweiten Geburt von meinem zweiten Sohn, vom Isa, was ja Jesus heisst im Christentum, also übersetzt Isa, habe ich mich nachher entschieden, ab der Geburt, dass ich das Kopftuch trage. Und das ist so, sage ich jetzt mal, zu meiner religiösen Haltung das Eintöpfchen auf dem Ganzen gewesen. Also so habe ich mich nachher wirklich vollständig gefühlt.
Merci vielmals, Frau Wolfensberger, ja, für die Frage. Gut.
Jawohl, danke vielmals, schönen Abend noch, danke.
Danke vielmals. Es ist nämlich noch eine Anschlussfrage gekommen mit einem Mail, das ich da habe, was heisst, warum der euer Sohn eigentlich Isa heisst, der ja Jesus heisst. Warum?
Ja, warum? Also der Grosssohn heisst ja Ali. Das war der Neff vom Prophet Mohammed. Es ist auch eine sehr wichtige Person in der Religion, also im Islam. Und Isa heisst Jesus. Und Jesus ist einfach auch eine heilige Person für die Moslem. Und zwar ganz einfach, weil so ein Prophet ist. Wir sagen ihm nicht Gottes Sohn, sondern es ist ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Und für uns haben einfach die Namen eine religiöse Bedeutung. Und aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden.
Also Ali und Isa, zwei Propheten nehmen in der Familie. Wir haben einmal hier in einer Runde über Namen geredet. Dir, Kameran Kamil, dir habt das Jüngste bekommen, das Iram. Und Iram heisst, müsst ihr schnell sagen, es klingt so
ja,
schön.
Ja, Iram heisst irdische Paradies.
Das irdische,
ja, irdische Paradies.
Paradies,
ja genau.
Das irdische Paradies. Frau Bhuvaneswaran Balakumar hat Abisha, ein 3-jähriges Töchterli. Wie ist sie zu ihrem Namen gekommen?
Also, ich gehe ja zu einer heiligen Frau in Dänemark, die ich auch schon in der Sendung erwähnt habe. Und durch das bin ich auf diesen Namen gekommen. Sie hat diesen Namen ausgelesen und der Name bedeutet Geschenk von Gott.
Geschenk von Gott, in was für eine Sprache?
Hebräisch.
Auf Hebräisch.
Ja.
Abisha, Geschenk von Gott. Wenn ihr sagt, ihr geht immer zu einer Heiligen, das müsst ihr noch ein bisschen ausdeutschen.
Also das ist eine Frau, die Leute heilen, die Krankheiten heilen. Und man kennt ja von Indien so Personen, die eben Krankheiten heilen, die in den Ashrams leben, wo...
In Klöster eine Art. Hm?
Ja, genau. Wo ihr Leben für andere Leute opfern und denen helfen.
Und wo ist denn die heilige Frau?
In Dänemark.
Und wie fleissig geht es dir?
Mehrmals im Jahr.
Wirklich?
Also, ja, ja. 3-4 Mal.
Und wie läuft so ein Tag dort ab?
Ja, also, es ist ein Tempel. Und auch wie hier in der Schweiz oder auch in Sri Lanka Tempel, tut sie Pujas machen, also die Zeremonien, die man für die Gottesstatue macht. Und ja, genau so ist es dort auch. Und dann kann man mit ihr reden und tut sie die Leute, kann man persönliche Gespräche führen und sie tut dann schauen und die Leute heilen.
Das ist euch auch schon so gegangen, dass ihr das Gefühl hattet, jetzt geht ihr geheilt wieder heim in die Schweiz von Dänemark.
Ja, also es ist ein anderes Gefühl, wenn ich dort bin, kann ich alles vergessen und wirklich kann ich in Ruhe dort sein und wenn ich zurückkomme auch, aber dann fängt es wieder an, also der Alltag leben.
Ist es eine Form von Meditation?
Ja, schon.
Ihr seid ja seit 3-4 Jahren, wenn ich es richtig sage, geheiratet. Euer Mann, kommt er mit?
Nein, er ist nicht so gläubig. Also, er ist auch schon mitgekommen, aber also er glaubt schon daran, aber will nicht mitkommen.
Also das ist euer. Wenn ihr nach Dänemark reist, dann geht ihr.
Ja.
Ja. Und dass der eure Tochter den Namen von dieser heiligen Frau hat bekommen hat, das ist normal. Da geht man her und sagt man, wie soll ich mein Kind taufen?
Ja,
oder und, wie soll ich dem sagen?
Ja, genau. Und bei uns tut man ja auch Astrologie, also Geburtsdatum und Geburtstag, also taufen und eben, dass der Name passt zu diesen Zahlen. Ja.
Wenn ihr Fragen habt an die drei, die hier in der Runde sitzen, dann könnt ihr anrufen auf 0848 440 222 0848 440 222 oder ein Mail schicken, doppelpunkt@drs1.ch doppelpunkt@drs1.ch Wenn euch etwas interessiert, was ihr schon längstens mal gerne hättet wollen fragen, an Leute, die schon lange hier in der Schweiz leben, aber durch ihren kulturellen Hintergrund einfach etwas anderes mitbringen. In der Runde sitzt der Kameran Kamil, er ist 48, Vater von 3 Kindern. Er arbeitet als Nachtbetreuung in einem Asylzentrum. Dann Karniga Puvaneswaran Balakumar, sie ist 24, Bankkauffrau, lässt sich ausbilden zu der Betriebsökonomin. Sie ist Mutter von einem kleinen Mädchen, haben wir vorhin gehört, von der Abisha und Nuran Sherifi. Sie hat 2 Buben, der Issa und der Ali. Frau Sherifi hat früher in einem Schuhfachgeschäft gearbeitet, hat sich nachher zurückgezogen, ist einfach ganz Mutter und Hausfrau gewesen und ist jetzt, habe ich manchmal den Eindruck, extrem unruhig und will ganz dringend wieder arbeiten. Stimmt's?
Ja. Ja, es stimmt. Ich bin nicht so der Typ für daheim. Also, ich genieße die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe. Aber ich bringe wirklich auch ein Opfer, dass ich daheim bin für meine Kinder. Also, ein Opfer bringe ich natürlich gerne, weil ich weiss, dass sie eine Mutter brauchen und auch der Vater natürlich brauchen. Aber in dieser Zeit habe ich zwischendurch schon für kleine Sachen gemacht, also ein Projekt oder mit Organisationen, die ich mich einsetze. Aber ich hätte gerne wieder eine Stelle, wo ich ein bisschen regelmässig gehen und kommen kann.
Ihr seid seit 5 Jahren hier in dieser Runde. Und euch haben wir jetzt über 20 Sendungen immer wieder gehört. Habt ihr eigentlich Reaktionen gehabt? Werdet ihr, ich weiß nicht was, plötzlich erkennt? Kann ich gehen? Puvaneswaran Balakumar.
Ja, also ich hatte schon ein paar Reaktionen gehabt. Es war einmal, bin ich am Kiosk. Etwas am Kaufen gsi, dann fragt sie mich, die Verkäuferin, ob ich die sei vom Doppelpunkt. Und dann ist so, ja. Dann ist sie so, ja, sie hat mich an der Stimme erkannt. Ja, das hat mich noch gefreut. Es ist noch schwierig, dass man jemanden an Stimme erkennt. Und das Beste war, als ich auf der Bank gearbeitet habe, letztes Jahr am Schalter, ist eine Kundin gekommen und habe ich mit ihr geredet und dann hat sie fast schreien, wirklich. Und sie ist so, seid ihr Frau Palakuma, ihr habt die gleiche Stimme wie sie. Und sie hört die Sendung jedes Mal mit ihrer Kollegin. Sie sind grosse Fan von uns. Und ja, die ist fast ausgeflippt.
Und hättest dort in der Bankhalle gestanden und hat geschrien. Da kommt man sich ja vor wie der Michael Jackson. Ja. Oder wie ein Popstar. Kameran Camille.
Ja, bei mir ist es auch passiert einmal, wo ich im Königs in Bern ein Restaurant war. Es kam ein alter Mann rein und er saß sich neben mir und wir haben uns unterhalten. Woher kommen Sie, wie heißen Sie, wie normale Fragen anfangen. Als ich gesagt habe, ich heiße Kamil und ab sofort hat zu mir gesagt, ja, aber von Stimmen her kenne ich Sie und Ihre Name auch. Waren Sie einmal im Radio, habe ich Ihre Stimme gehört und sagte, ja, das stimmt. Ich habe in meinem Programm teilgenommen, des Namens Doppelpunkt. Und sagte, ja, das ist sehr gut. Und er hat mir einfach gratuliert, dass ich weitermachen würde. Das war sehr, sehr, ich bin überrascht, aber sehr, sehr schöne Überraschung für mich gewesen. Ja, es gibt Leute, dass sie wirklich uns hören.
Erstaunt euch das?
Ja, ha?
Erstaunt euch
ja,
das?
Ja, das ist klar. Das ist,
Ich kann das denken auf eine Art gar nicht, wenn man das so zusammen redet.
Ja, genau.
Nur an Scheriffi.
Ja, ich habe auch mehrere Erfahrungen und auch nur positive bisher gehabt, wo ich noch gearbeitet habe. Sehr viel von Kunden. An dieser Stelle tue ich gerne alle Grüße, die mich kennen und die ich kenne. Und immer wieder eben zwischen so Schuhe kaufen oder gerade an der Kasse, was mir sehr Eindruck gemacht hat, ist eine Mutter von zwei Kindern, die beim Kassieren hat sie eben auch gesagt, ob das sein kann, dass ich die von dieser sei, sei oder? Von der Sendung Doppelpunkt. Dann gesagt, ja, das sei ich so, ich sei die. Sie hat gesagt, ja, es sei so schön, mal das Gesicht oder, hinter der Stimme zu sehen. Und sie hat mir auch ganz anders vorgestellt. Und dann hat sie noch herzig erzählt, dass ihre Kinder normal um 8 Uhr ins Bett gehen. Aber ausnahmsweise, wenn Doppelpunkt kommt mit uns, dass sie dann bis um 9 Uhr aufbleiben dürfen, wo sie so gerne die Sendung hören. Das habe
ich auch also so ich hoffe, gefunden. Sie haben es mitbekommen, die Kinder, dass sie heute auch bis um 9 Uhr dürfen wach bleiben. Wenn man schauen will, wie unsere Gäste aussehen, das ist ja ganz viel so, wo man dann sagt, oh, jetzt wissen wir nicht, wie die Leute aussehen, die man da gehört am Radio. Wir haben extra auf die Jubiläumssendung her so quasi eine extra Seite gemacht mit anderen Blicken im Schweizer Alltag unter drs1.ch. Geht schauen, dort haben wir die drei Gäste in Wort und Bild vorgestellt. Kann man nochmal nachlesen, was alles passiert ist in den letzten 5 Jahren. Man kann schauen, wie sie wirklich aussehen. Man entdeckt etwas zum Beispiel an der rechten Hand von der Frau Scheriffi, die ich jetzt nicht verraten möchte. Man entdeckt auch etwas am Aussehen von der Frau Pouvanes-Varan, wo man zweimal muss schauen muss, plötzlich merkt, oh, das ist ja ganz speziell, Kamera an Camille mit dem herzigen Kind. Also das ist die Webseite drs1.ch, wo man unsere Gäste sieht. Michael Brunner ist wieder in den Startlöchern.
Also eine Frage, die immer wieder kommt am Telefon, ist die Frage nach zurück zu den Wurzeln gehen, nach zurück in die Heimat gehen. Schauen, wieder zurück leben, wo man ursprünglich herkommt, ob das Bedürfnis nie da ist.
Zurück zu gehen von dort, wo man kommt. Heimgehen. Schauen dort, wo man herkommt. Suleimania war euer Zuhause gewesen, ja. Im Nordirak. Kameran Camille, wo ihr als junger Mann geflüchtet seid. Wieder zurück schauen, wie es aussieht. Habt ihr das Bedürfnis nicht?
Ja, Bedürfnis habe ich, dort zu gehen. Jetzt, weil ich seit ich schweizerischen Pass oder roten Pass am Hand habe, darf ich nach Hause gehen. Aber es ist natürlich, dass mein Zuhause, meine Eltern, meine Freunde, meine Vergangenheit, meine Erinnerungen, meine Kindheit sind alles dort. Ich kann dort nicht einfach so einfach vergessen. Das ist
Die sind einmal gegangen, vor etwa 3 Jahren, und sind furchtbar enttäuscht zurückgekommen.
Ja, das ist klar, alles ist in Irak, war in den 80er-Jahren, Ende 80er-Jahren, die Leute waren andere Leute, die Situation war andere Situation, die Familienbeziehungen, die Wirtschaft und auch die Mut der Leute. Es ist aber, alles ist nach 18, 20 Jahren zurückging, die Leute waren andere Leute und auch die Situation ist andere Situation gewesen. Das war, ich fühlte mich alles ein Fremd dort.
Das ist fremd gewesen.
Ja. Und auch alle Bekannte, dass ich, oder Freundin, dass ich vor 20 Jahren mit ihnen war, niemandem war dort. Und mein bester Freund war mein Vater. Ich ging immer mit meinem Vater draußen zum Spazieren.
So ist sonst, alle eure Freunde, hat sie alle ja, 7 Himmelsrichtungen verweigert oder sind gestorben
natürlich? Ja, sind gestorben oder nach Europa gekommen oder verstreut. Und diese Leute, dass sie in meiner Stadt waren, die meisten waren nicht echte Leute von Suleimania. Es kamen von anderen Staaten. Und auch es gab viele Ausländer. Damals habe ich das nicht gesehen. Aber jetzt, seit Nordirak ein bisschen ruhig ist, es gibt viele Ausländer, dass sie alles Gastarbeiter dort arbeiten.
Von wo kommen die Gastarbeiter in Suleimania?
Es gibt von Südiraker, denen die wirtschaftlich im Boden sind, von Pakistan, von Indien, von Afrika, von Sri Lanka und auch viele Investoren, von europäischen Investoren sind dort. Firmen, große Firmen, deutsche Firmen, Italiener, Japaner, Südkoreaner, Chineser, Türken.
Also ein internationales Pflaster,
ja,
ist das Suleimania geworden. Also einerseits Firmen, die dort ihre Pforte öffnen, andererseits auch viele Gastarbeiter.
Ja, genau.
Wir haben jemanden am Telefon, Michael Brunner.
Und zwar Rosmarie Burgherr aus Roggwil im Thurgau.
Guten Abend, Frau Burgherr.
Ja, gut. Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen.
Hubacher, aber sagen Sie
mal. Hubacher, Entschuldigung.
Eure Frage.
Ja, meine Frage ist, ich bin selber Lehrerin. Und ich habe selber Kinder aus verschiedensten Kulturen. Und meine Frage ist auch vor allem so an Personen, die jetzt schon länger in der Schweiz sind oder die sogar einfach da aufgewachsen sind. Wo ist so quasi die seelische Heimat? Ist sie in der Schweiz oder in der Kultur, wo sie aufgewachsen sind? Oder ist eine gewisse Heimatlosigkeit da? Also so vom Herzen her die Heimat, meine ich, oder? Also wo sind sie daheim?
Wo ist, also klar,
wo fühlt es sich angehörig?
Also? Wie fühlt sich das an? Was ist eure Herzensheimat eigentlich? Frau Puvaneswaran Balakumar.
Also bei mir ist klar die Schweiz. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, hier in die Schule gegangen. Und ja, also mein Heimatland für mich ist die Schweiz.
Was würdet ihr denn sagen? Was ist denn Sri Lanka für euch?
Auch mein Heimatland. Nein, also es ist so, Kultur und so, ich habe sicher viele Sachen, die ich aus meiner Kultur nehme, aber das meiste, ich bin hier aufgewachsen und lebe wie hier.
Also wenn ihr Heimat denkt, dann denkt ihr an die Schweiz?
Ja, mehr als an Sri Lanka.
Ihr habt ja vorhin, es ist ein Lehrer, vielleicht hat er das nicht ganz mitbekommen, der viele Kinder hat, offenbar, die dort in dieser Klasse sitzen. Und sie fragt sich so die seelische Heimat. Klar ist man hier und geht in die Schule, wohnt da, geht da einkaufen etc. Aber so, wo ist das Herz? Noran Cherifi, wo ist das Herz?
Also, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückversetzt in meiner Zeit. Ich bin ja ab der 3. Klasse hier in der Schweiz in die Schule. Also, erste, zweite und dritte habe ich in Mazedonien gemacht und nachher hier. Und ich muss sagen, das ist eine gute Frage und sehr eine wichtige Frage. Ich denke, bei den Kindern, also bei mir war es immer so, in den ersten paar Jahren, sagen wir, die ersten 3-4 Jahre, ist man sicher noch in der alten Heimat daheim. Und man denkt viel daran, man vermisst die Leute, man vermisst die Kultur und einfach den ganzen Alltag, den man vorher hatte. Mit der Zeit, also in der Pubertät, verliert man sich. Also mir ist es so gegangen, da bin ich nicht Fisch und nicht Vogel gewesen. Ich bin nicht Mazedonierin, wie auch nicht Schweizerin gewesen. Ich war einfach da, hatte sehr Mühe mit dem. Einerseits wollte ich mich hier anpassen und das machen, was meine Freunde und Freundinnen machen. Andererseits hatte ich immer die Mami daheim, die einfach gezogen hat und gesagt hat, du bleibst so, wie wir sind und nicht, wirst nicht so wie die hier, wo sie einfach am eigenen gehangen ist. Und das war sehr, sehr eine schwierige Zeit. Und ich denke, erst wenn ich mich heute frage, wo meine Heimat ist, muss ich sagen, ist es noch schwierig zu beantworten. Aber meine Ursprungsheimat, meine vergangene Heimat ist Mazedonien, wo ich habe Wurzeln von Mazedonien. Aber meine zukünftige Heimat ist eindeutig die Schweiz. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einfach so auf Mazedonien zu gehen mit meiner Familie und dort zu leben. Also da müsste wirklich ein wahnsinniger Wechsel oder irgendeine wahnsinnig grosse Veränderung stattfinden, dass ich mich dazu entschließe. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Die sagen eure zukünftige Heimat, auch als heute als 30-jährige Frau, sagen dir das?
Ja.
Das ist eure zukünftige Heimat?
Also das ist es eigentlich, sagen wir es so, meine ab heute, kann ich nicht sagen nur ab heute, sondern ab dem, wo ich mir bewusst geworden bin, wo meine Zukunft muss, sollte stattfinden. Und das war nicht heute gewesen, sondern wirklich schon vor ein paar Jahren. Sonst hätte ich nicht hier Kinder bekommen, sondern wäre vorher noch ausgewandert.
Kameran Kamil, die also, Heimat des Herzens.
Also, muss ich ehrlich sagen, als ich in die Schweiz kam, ich war 28 Jahre und ich habe lange Zeit in meinem Land Irak verbracht. Wenn ich sage, hier ist mein erstes Heimat, ich übertreibe das. Mein erstes Heimat ist Irak. Aber ich muss das auch nicht vergessen, als ich hierher kam, als ein bedürftiger Mensch kam ich hier. Und die Schweiz hat mir diese Gelegenheit gegeben, dass ich hier leben darf oder bleiben darf. Meine Aufgabe hier in dieser Situation, dass ich loyal bleibe, dieses Land liebe, das Volk liebe und auch schnell wie möglich mich zu integrieren in alle Gemeinde. Aber bezug meine Kinder gehören zu diesem Land, sie kennen kein anderes Land. Und deswegen, wo meine Kinder sind, ich bin auch dort.
Also ihr würdet es so definieren. Ja. Heimat ist für euch dort, wo ich Kind daheim sind.
Ja, genau.
Ich möchte schnell ins Publikum schauen. Haben wir eine weitere Frage?
Ja, ihr habt vorhin ganz klar ohne zu zögern gesagt, ich fühle mich als Schweizerin, ich bin da aufgewachsen, ich bin da gross geworden, hier sind meine Wurzeln. Hättet ihr euch auch vorstellen können, einen Schweizer zu heiraten? Oder ist das einfach Zufall, dass es jemand mit der gleichen kulturellen Wurzeln ist?
Also, das ist noch eine schwierige Frage. Also, wenn ich einen Schweizer hätte wollen heiraten, hätte ich es gemacht. Also, da ist kein Zweifel dran, aber es war ein Zufall, dass mein Mann aus Sri Lanka kommt und dass ich ihn so kennengelernt habe. Ja, also, gleich auch, dass hier die Wurzeln sind, irgendwie, ja, gleich das allgemeine Leben daheim und so, habe ich schon von der tamilischen Kultur gelernt und ich weiss nicht, ob das dann auch gut wird kommen mit einem Schweizer zusammen. Leben.
Vielleicht muss man anders fragen, Frau Balakumar Puvaneswaran, habt ihr euch denn, sagen wir als Teenie, in einen Schweizer verliebt? Sind die überhaupt für euch in Grenze gekommen? Habt ihr die überhaupt angeschaut?
Ja, angeschaut schon, aber wirklich verliebt, nein, nie.
Wie würdet ihr das sagen? Ist das Zufall oder einfach, dass man quasi wie im Kopf hin so wie eine Selektion macht und sagt, die kommen gar nicht in Frage? Es gibt nur Lampen.
Nein, nicht wirklich. Aber meine Freundeskreise, ich habe viele Freundeskreise also von meiner tamilischen Kultur. Und ich habe, also ja, von dem her, ich kenne viel mehr Tamil als. Also, nein, ich kann das nicht so sagen, aber eben, dass ich viele Kollegen so mit Tamilischen verbracht habe, habe ich auch so Männer aus der tamilischen Kultur mehr kennengelernt.
Was hätten die eure Eltern gesagt, wenn ihr mit irgendeinem Hans Jakob Beyeler wären?
Also, ich glaube, meine Eltern hätten nicht Freude gehabt. Ja, eben, weil die Kultur anders ist und Ja, aber ich habe, wenn es so wäre gewesen, ich habe mich durchgesetzt. Also, ich habe einen starken Willen und Kopf. Also, ja.
Fragen wir doch Frau Scheriffi. Ihr habt einen Mann aus Mazedonien mit bosnischen Wurzeln, glaube ich, wenn ich das richtig sage.
Ja.
Die Frage, wäre der Schweizer gar nicht in Frage
gekommen? Nein. Also nicht wegen mir, nein, sondern wegen der Problematik, die der Schweizer hat mit sich gebracht.
Nämlich?
Nein. Ja, weil das einfach unüblich bei uns, unseren Leuten ist, dass sie mit einem Schweizer daherkommen. Was sicher der erste Unterschied ist, ist der Glaube. Aber eben nachher auch die Kultur, die ganze Lebensart. Ich bin, sagen wir mal, früh erwachsen worden, oder habe ich müssen werden. Und bin mir auch diesen Problemen sehr früh bewusst gewesen. Und habe gewusst, wenn ich mit einem Schweizer daherkomme oder wenn ich mit dem Wunsch komme, ich will mit einem Schweizer heiraten, hat das wirklich, wie soll ich sagen, hat das mega Auseinandersetzungen gegeben daheim. Meine Eltern hätten das schwer akzeptiert. Ich bin vom Charakter her, kann man sagen, oh, wie kann ich gehen? Also ich hätte das auch durchgezogen, das wäre mir gleich gewesen, wenn es so weit wäre gekommen, dass ich mich wirklich hätte verliebt.
Sagen aber doch etwas aus euren Teenager-Zeiten. Also nein. Ihr seid ja junge Frauen, gut aussehende Frauen. Ihr habt sicher einen Haufen Kontakt gehabt dort in diesen Schulen, wo ihr mit Haufen Schweizer Gielen, sage ich jetzt mal, in Klasse seid. Blendet man denn die einfach aus?
Nein. Also, gewisse sicher schon, aber ich kann konkret ein Beispiel sagen, da hat mir ein Typ gefallen. In der Berufsschule war das sogar noch gewesen. Der hat wirklich super ausgesehen und ich habe ihm scheinbar auch gefallen. Er war aus einer anderen Klasse und der Vermittler war ein Schulkollege von mir. Der hat ihn kennt, wo er in der Nähe gewohnt hat von ihm. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir wirklich mal zusammen fort sind. Wirklich, er war wirklich mega gewesen. Also er hat super ausgesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, gehst du mal einen Kaffee mit ihm trinken? Und dann haben wir das auch gemacht. Und ich habe gemerkt, dass das wahrscheinlich, wenn wir uns weiter werden treffen, dass wir noch mehr Gefallen aneinander werden haben. Und aus dem Grund habe ich mir wirklich schon nach dem ersten Treffen schwer müssen überlegen, gehst du jetzt weiter oder hörst du jetzt lieber auf? Und da ich gesehen habe, dass es gefährlich werden könnte, wenn ich weitergehe, habe ich mich dann für einen zweiten Schritt entschieden und habe einfach dann nicht mehr mit dem abgemacht. Und habe einfach den Kontakt in dem Sinne nur noch so «Hallo, tschüss» oder, in der Schule gehabt. Aber wir haben uns eben nicht getroffen weiterhin, wo ich gedacht habe, warum es kompliziert machen, wenn es einfacher könnte gehen. Und wenn man so etwas kann steuern kann, denke ich, jeder Mensch tut sich ja etwas gut und nimmt den einfacher Weg.
Also schon, ihr habt gewusst, wenn ihr jetzt mit dem Schweizer jungen Mann zusammen wäret oder das wirklich eine Liebesgeschichte gibt, ja, dann würden die Lampen
daheim lassen. Ja, das wäre einfach eine Riesensache. Ja.
Kameran Kamil, der Dilşad, euer ältester Sohn, hat, glaube ich, heute Geburtstag.
Ja, genau, es wird 14.
Er wird 14, ja. Sagen wir, es geht noch so 2, 3 Jahre, vielleicht 4 Jahre. Und nachher kommen wir mit einem Schweizer Mädchen hin. Was würdet ihr sagen?
Nein. Ich habe nichts zu sagen.
Natürlich hat er etwas zu sagen.
Ja, also sagen nur gratulieren, sonst mehr nicht. Das ist, von ganz Herz sage ich das. Ich habe mit ihm mehrmals gesprochen über Freunde und Freundinnen, aber mir ist ein Punkt ist wichtig, dass er, was er macht, uns einfach erzählt. Ganz offen, ohne Angst. Weil ich dieses Gefühl gehabt habe, dass wir Freunde sind, nicht Vater und Sohn.
Also er müsste offen sein.
Ja. Und auch mal hat er zu mir gesagt, wann er Alkohol trinken darf. Ich habe zu ihm gesagt, jetzt bist du noch nicht 18. Wenn du 18 wirst, wir werden zu Hause zusammen einfach anstoßen.
Also er hat es gefragt, wann darf ich Alkohol trinken? Ja. Ist ja bei euch auch noch ein spezielles Thema, weil ihr Muslim seid, aber moderater Muslim, sage ich mal so, wie viele Kurden den Glauben leben anders als jetzt zum Beispiel Frau Scheriffi mit ihrem Glauben oder was sie da erzählt hat. Die Abisha ist jetzt 3. Machen wir dort doch, schauen wir schnell ein bisschen in die Zukunft, in 15 Jahren oder wahrscheinlich schon früher. Hat sie Haufen lernen kennen. Und eins davon wäre vielleicht eben ein Kevin oder ein Oliver, ein Valentin. ein Schweizer auf jeden Fall.
Also von mir aus ist das kein Problem. Ich glaube, meine Eltern hätten da noch etwas dagegen, aber von mir aus kann sie bringen, was sie will. Also,
das fühlt sich jetzt so frei?
Ja.
Dann?
Ja, sicher.
Also wenn eure Tochter könnte diesen Schritt machen?
Ja.
Ich stimme zu. was für mich wichtig ist, ist nicht die Nation. Also die Nationalität spielt bei meinen Söhnen, wenn sie jetzt mit der zukünftigen Schwiegertochter oder einfach Freundin daherkommen, wirklich keine Rolle. Es wäre eben sicher einfacher, wenn es etwas ist, was man schon kennt. Aber was für mich sehr wichtig ist, ist die Religion. Da ich werde probieren, meine Kinder auch religiös zu erziehen, hoffe ich natürlich, dass sie irgendwo auch die Werte mitnehmen, mitbekommen und hoffentlich eben auch Wert legen, dass auch die zukünftigen Freundinnen oder Frauen von ihnen die Werte auch irgendwo pflegen oder in sich haben. Das ist für mich wichtig, wo ich denke...
Müssen es denn muslimische Werte sein oder können es auch christliche Werte sein?
Das müssen meine Söhne selber entscheiden. Also für mich wäre es schön, wenn es muslimische Werte sind, aber ich muss sagen, das ist auch im Koran so, ein gut gläubiger, ein richtig gläubiger Christ ist eigentlich gleich wert wie ein gut gläubiger religiöser Moslem. Also vor Gott sind wir alle gleich. Da bin ich auch überzeugt davon, ob jetzt Christina Hubacher oder Nuran Sherifi, das kommt auf die Taten drauf ab, was wir hier leisten und nicht eben auf die anderen Differenzen. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich denke, nicht ein Moslem ist ein guter Mensch und ein Christ ein schlechter, sondern einfach der Mensch macht den Mensch aus. Also der Charakter und seine Lebensart und Lebensweise.
Also ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob es dann bis dann, wo eure Kinder schon gross sind und ihr dann über eure Teenager-Kinder könntet erzählen, ob es die Sendung immer noch gibt. Auf jeden Fall möchte ich euch ganz herzlich danken. Seid ihr daher gekommen, seid ihr nach Zürich gekommen, habt die Fragen beantwortet. Merci. Haltet ihr dieser Sendung an? Habt ihr dieser Sendung treu gehalten in den letzten 5 Jahren? Ich bin gespannt auf viele weitere Sendungen. Merci vielmals.
Merci
auch. Das ist das Doppelpunkt Forum mit der Reihe «Andere Blicke im Schweizer Alltag». Die Gäste sind Carniga Bhuvaneswaran Balakumar, Nuran Sherifi und der Kamaran Kamil. Alle drei haben wir aus Anlass zu dem Jubiläum auf unserer DRS1-Internetseite porträtiert. Da könnt ihr Bilder anschauen, drs1.ch. Übrigens, Bilder euch zusammen mit ihren Liebsten. Und das Doppelpunkt Forum, das können Sie nun mal hören, in den nächsten 4 Wochen im Internet. drs1.ch ist da ebenfalls die Adresse und euren CD von der Sendung gibt's während der Bürozeiten, kann man die bestellen. 0848 840 800.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.